Für das freundliche Willkommen. Das ist sehr schön, hier zu sein, zu einem so tollen Anlass. Ich bringe herzliche Grüße mit, auch von der Bundesleitung unseres Gemeindebundes zu diesem Festtag. Ist schon okay, ne, würde ich sagen. Also nach 2 Jahren die Einführung eines neuen Pastors zu erleben, zusätzlich dazu als Ordination für dich, Timo, das ist wirklich, glaube ich, ein Festnachmittag wert. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Das gehört zu meinen schönen Aufgaben. Also manchmal reist man so von Feier zu Feier. Das ist unglaublich. Ja, aber davor ist natürlich auch eine Menge Arbeit zu tun. Das war für euch nicht anders. Ihr seid hierher umgezogen, habt euch eine neue Bleibe gesucht. Gott hat es euch geschenkt. Wirklich toll. Unser letzter Umzug als Familie liegt auch noch gar nicht so lange zurück. Und von daher weiß ich noch, was das so bedeutet, ganz neu wieder zu starten. Ich dachte auch damals, ich hätte das alles sehr gut organisiert. Hatte zum Beispiel also eine extra Holzkiste hergerichtet, wo alle Schrauben und Beschläge drin waren. Ja, damit auch nichts verloren geht von allen Schränken und Betten, sonst steht man ja dumm da. Alles in eine Holzkiste. Blöd war nur, diese Holzkiste war nachher weg, als es ans Ausladen ging. Und da standen sie, unsere Helfer, Tatkräfte, also tatendurstig und es gab keine Schrauben mehr, um all das zusammenzubauen. Das war schon ein bitterer Moment und da habe ich ein bisschen an mir gezweifelt und habe gedacht, ja, weißt du, so lebenstauglich, wie du immer denkst. Ja, es war so ein tiefer Moment irgendwie. Sie tauchten dann auch wieder auf, es war kurz nach Mittag, alles war leergeräumt im LKW. Fast hinterm Fahrersitz wartete die Holzkiste mit den Schrauben. Warum erzähle ich euch das? Naja, ich glaube, Christsein und Suchen hat irgendwie immer was miteinander zu tun. Vielleicht nicht in dem Sinne der Schusseligkeit, aber in dem Sinne, dass Gott möchte, dass wir an seiner Suche teilhaben. Gott ist auch von einer Suche, von einer Sehnsucht bestimmt. Ein Suchen nach seinen Menschen, eine Sehnsucht, sie in seiner Nähe zu wissen, manchmal auch einer tiefen Trauer, wenn das nicht gelingt. Und ich bin überzeugt, Gott möchte, dass wir Teil seiner Suche sind, dass wir Suchende bleiben mit ihm zusammen. Und darauf gebracht hat mich tatsächlich ein Vers aus dem Propheten Jeremia. Es wurde gerade schon gesagt, Kapitel 29, der berühmte 7. Vers. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn's ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Suchet der Stadt Bestes. Die Stadt, um die es hier ursprünglich geht, ist ganz offensichtlich nicht Kandern, sondern Babylon als Hauptstadt des damaligen babylonischen Reiches. Denn dorthin hatte der König Nebukadnezar die jüdische Oberschicht deportieren lassen. Also weg aus Jerusalem hin an den Euphrat in den heutigen Irak, etwas südlich von Bagdad gelegen. Da war also nun diese Stadt Babylon zu finden und um die geht es hier. Und Jeremia schreibt also an seine Volksgenossen, die da jetzt leben mussten, suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen. Im Namen Gottes schreibt er das. Andere Propheten hatten andere Meinungen dazu vertreten und hatten gesagt, es wird schon bald ein Ende haben mit dieser Exilschaft. Ihr werdet schon wieder zurückkehren nach Jerusalem. Und Jeremia schreibt, nein, es wird eine ganze Weile dauern. Also richtet euch dort ein. Im Zusammenhang schreibt er sogar noch ein bisschen mehr und detaillierter, man kann das dort lesen, baut Häuser und wohnt darin. Habt ihr hier gebaut? Nee. Nein, okay. Kann ja noch werden. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Ja, hier kommt noch mit. So. Mehret euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Und dann kommt dieser 7. Vers. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Also, liebe Kerstin, lieber Timo, ich habe den Eindruck, euch hat es nicht ganz so hart getroffen hier in Kandern. Jedenfalls habe ich nicht gehört, dass ihr hättet weggeführt werden müssen, um euch hier anzusiedeln. Ihr seid ganz offensichtlich freiwillig hier. Und dennoch ist in diesen Versen etwas, das jedem gilt, jedem Pastor, jeder Gemeinde, egal ob heimisch oder zugereist. Und dieses eine ist, Gott möchte nicht Resignation. Er will nicht stumpfes Abwarten, sondern suche der Stadt Bestes. Gott möchte, solange seine Leute in den Städten und Ländern dieser Welt leben, Segen von ihnen ausgeht. Also Jeremia spricht für die verschleppten und deportierten Menschen etwas aus, was sich im Grunde wie ein roter Faden durch die Bibel zieht, nämlich Gottes Sorge für seine Menschheit. Dazu kann man einiges mehr lesen. Schon ganz am Anfang des Alten Testaments die Verheißung an Abraham, wo Gott sagt, in dir, Abraham, sollen gesegnet werden alle Völker. Gott möchte nicht nur mit einzelnen Menschen eine Geschichte machen, sondern am liebsten mit dieser ganzen Welt und auf sie, auf all diese Menschen, die er geschaffen hat, zielt Gott. Oder noch früher bei Noah nach der berühmten Sintflut, da heißt es, er lässt es regnen auf Gerechte und Ungerechte. Er möchte diese Welt erhalten für alle Menschen, ein fürsorglicher Gott. Oder ein Jona, auch Prophet, musste begreifen, dass Gott bei einer so großen Stadt wie Ninive das Jammern kriegt. Da heißt es, Zitat, eine Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Das finde ich immer so herzlich fürsorglich. Dass Gott sagt, all die Menschen und sie wissen mit ihrem Leben nicht wohin. Und dann noch ihre ganzen Tiere. So. Er sagt, Jona, da musst du hin. Wie froh war Gott, als er dieses Ninive durch hatte. Und dann schließlich das, auf das das alles zuläuft, im Johannesevangelium. Er hat diese Welt geschaffen und so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Also nur ein paar Verse, ein wilder Querschnitt durch die Schrift, der aber zeigt, doch es zieht sich wie ein roter Faden durch die Schrift. Gott sorgt sich um seine Menschen und er möchte nicht, dass sie sich verlaufen, dass sie in ihrem Leben scheitern, sondern er möchte, dass ihr Leben gelingt. Und vor allen Dingen möchte er, dass sie eine geistliche Heimat, ein geistliches Zuhause finden bei ihm, bei ihrem Schöpfer. Also eigentlich schon ein ganz alter Auftrag. Und für euch alle heißt das hier, müht euch um das Wohl von Kandern. Öffnet euer Herz für das Kandertal, sucht das Wohl der Menschen hier und betet für sie zum Herrn. Dieser gute Auftrag hat eine lange Tradition. Eine junge Gemeinde, gut 30 Jahre alt, mit einem guten alten Auftrag. Und die spannende Frage ist jetzt, was heißt das denn nun konkret? Wofür sollten wir denn im Einzelnen beten und uns einsetzen? Was wirkt denn wohl zum Wohl unseres Landes und unserer Städte? Was führt zu echtem Shalom? Ja, denn dieser Friede, dieser umfassende Lebensfriede ist im Blick, wenn Gott sich das wünscht. Sucht den Shalom für eure Stadt. Was heißt das konkret? Die erste Idee, die ich euch hier lassen möchte, heißt so. Die Heilige Schrift wiederentdecken. Die Heilige Schrift wiederentdecken. Ich wünsche mir von Herzen, dass das Land der Dichter und Denker sich neu inspirieren lässt von den Gedanken Gottes. Die Bibel ist eine Welt voller Geschichten davon, wie das Leben gelingt. Ein Buch voller Weisheit, sehr ehrlich, sehr bodenständig und auch sehr hoffnungsvoll. Die Bibel erzählt, wie das Leben so ist. Erzählt von Gewalt und Betrug, von Neid und Streit. Sie erzählt aber auch, wie das Leben sein und gelingen kann unter der Führung Gottes. Erzählt von Gnade und Zuwendung, von Geschwisterlichkeit, von Gerechtigkeit, von einem neuen Anfang. Was können wir nicht alles lernen aus dieser Schrift? Was können wir nicht alles lernen schon auf den ersten Seiten der Bibel? Die allererste Geschichte zum Beispiel. Sie erzählt davon, dass diese Welt nicht einfach vom Himmel fiel, sondern dass sie gewollt ist, eine Idee Gottes ist. Natürlich kein wissenschaftliches Protokoll, was wir da haben, keine detaillierte Fachzeitung, sondern ein Zeugnis für die Schöpfermacht und die Kreativität Gottes. Er hat diese Welt ins Leben geliebt. Er hat sich das alles ausgedacht und hat uns aufgetragen, es zu bewahren, gut mit ihr umzugehen. Sie gehört uns nicht, diese Welt, sie ist uns anvertraut. Wir dürfen auf ihr Leben gehen und laufen, aber nicht auf ihr herumtrampeln. Wir brauchen die Erzählung davon, dass aller Anfang bei Gott war. Ich glaube, unser Land braucht diese alte Weisheit, diese alte Erzählung davon, dass jeder Mensch ein Geschöpf Gottes ist, würdevoll ins Leben gebracht. Unsere Kinder, unsere Jugendlichen, unsere Erwachsenen müssen hören, dass sie gewollt und geliebt sind. Viel zu viele leiden darunter, dass sie im Grunde gar nicht wirklich wissen, warum sie eigentlich hier sind. Wir brauchen diese Geschichte, die etwas anderes erzählt, als das, was zum Beispiel Marie von ihrer Mutter zu hören bekam. Christina Bruderek, eine christliche Autorin, schreibt von ihr in einem ihrer Bücher und schreibt, wie es Marie erging. 14 Jahre alt, schreibt sie, hat eine Abtreibung hinter sich. Ihre Lebensgeschichte ist normal kompliziert in Deutschland und wird von einem Satz geprägt, von Worten ihrer Mutter, die in dieser schwierigen Zeit von Schwangerschaft, Beratung und Abtreibung sie gesagt hatte. Schluss jetzt, du treibst ab, hätte ich mit dir damals besser auch gemacht. Eine giftige Überschrift über eine Lebensgeschichte eines jungen Mädchens, die ihr sagt, dass sie nicht gewollt ist, besser gar nicht da wäre, sowieso stört, jedenfalls nicht geliebt. Die Schöpfungsgeschichte vom Anfang des Lebens sagt Marie und allen, die nie echte Zuwendung bekommen haben, es ist gut, dass du da bist. Es ist gut, dass es dich gibt. Du bist eine Idee Gottes. Er wollte, dass es dich gibt, egal was irgendjemand sagt. Du bist sein Kind. Er will, dass du lebst. Also wir brauchen dieses Wissen um die ersten Dinge. Wo sollten wir es auch sonst herbekommen? Wir brauchen es, um zu begreifen, dass wir gewollt sind und geliebt. Keine im riesigen Universum verlorenen Wesen, die zufällig der Ursuppe entschlüpft sind. Wir brauchen das, um zu begreifen, dass wir hier sein sollen. Und dass wir verantwortlich sind. Für diese Welt und füreinander auch. Denn kurz nach dieser Erzählung vom Anfang kommt das wieder zur Sprache. Vielleicht kennst du die Geschichte, dass da ein Mann quasi ertappt wird von Gott und gefragt wird, Kain, sag mal, wo ist eigentlich dein Bruder? Eigentlich eine komische Frage, habe ich mir gedacht, für einen Gott, der alles weiß, aber Gott möchte es nun mal gerade von diesem Herrn Kain wissen. Und der reagiert unwissend und sagt, mein Bruder, weiß ich nicht. Typische Antwort für uns, wenn wir eigentlich genau wissen, dass wir es verbockt haben. Aber Gott lässt nicht locker. Wo ist dein Bruder? Sag du es mir. Naja, sagt Kain, soll ich der Hüter meines Bruders sein? Braucht der Hirte einen Hirten? Es ist doch sein Job, auf die Schafe aufzupassen. Jetzt kann er es nicht mal auf sich selbst. Und Gott sagt, was hast du getan? Was hast du getan? Natürlich braucht dein Bruder einen Bruder. Jedenfalls keinen Neider und keinen Mörder. Also was hast du getan, Kain? Neid macht so viel kaputt. Schon die zweite Generation Mensch muss diese Erfahrung machen. Neid kann sogar tödlich sein. Wenn einer mehr hat, wird es irgendwie immer gefährlich. Zumindest wenn es sich um Dinge handelt, die uns wichtig sind. Wir neiden dem anderen das größere Auto, den teureren Urlaub, den besseren Job. Wir sind neidisch auf die besseren Ideen und das höhere Ansehen, die steilere Karriere. Es gibt so viel. Da werden im Gemeinderat die Entscheidungen blockiert, nur weil der Vorschlag vom anderen kam. Also nicht hier, aber es gibt Orte, wo das so ist. Neid macht so viel kaputt. Jeder ist sich selbst der Nächste, sagt man so. Und Gott fragt, Kain, wo ist dein Bruder? Also ich wünsche unserer Gesellschaft und unseren Städten Großzügigkeit, weil das Gegenteil ist von Neid. Wie wäre es dafür mal auf der Straße zu demonstrieren? Ich wünsche eurer Stadt, dass hier einer ehrlich am anderen interessiert ist. Ich wünsche unserem Land, dass nicht jeder sich selbst der Nächste ist, sondern weiß, da draußen, das ist mein Bruder, das ist meine Schwester von Schöpfung an. Ich wünsche dieser Welt, dass sie sich unterbrechen lässt von der Frage Gottes, Mensch, wo ist dein Bruder? Wie geht's ihm heute Nacht in dem Land, in dem die Bomben fallen? Und wie geht es denen, die aus dieser Katastrophe zu uns geflohen sind? Ist es eigentlich recht, dass wir jetzt nach 2 oder 3 Jahren scheinbar nur noch darüber reden, wie wir möglichst viele von ihnen wieder loswerden? Wie geht's deinem Bruder damit, Mensch? Und wie geht es den Menschen wohl, die in Ländern leben wie Südafrika, in dem fast 30% der Schulmädchen HIV-positiv sind, in vielen Fällen übertragen durch ältere Männer? Wie konnte es nur so weit kommen? Wir schicken Menschen zum Mond und sie überleben es. Und es leben Menschen hier auf der Erde und es ist tödlich. Wir haben Wissen, aber es fehlt uns an Weisheit. Die biblische Geschichte vom Anfang unterbricht uns da sehr unsanft. Mensch, wo ist dein Bruder? Also nur ein paar wenige Gedanken zu den ersten Seiten der Bibel. Aber ihr merkt schon, das geht uns an. Hier finden wir die Weisheit, die wir brauchen. Gottes Weisheit, seine Worte und Taten, seine Sicht auf diese Welt, seine Liebe zu seinen Menschen. Also erzählt die Geschichten der Bibel. Achtet Gottes Wort hoch. Ich wünsche unserem Land Begeisterung für die Worte Gottes, damit das Leben gelingt, was schon kompliziert genug ist. Suche der Stadt Bestes, das heißt für mich aber auch, nicht nur die Heilige Schrift wieder zu entdecken, sondern auch Nächstenliebe wieder zu entdecken. Ich zögere immer so ein bisschen vor diesem Wort, Nächstenliebe wieder zu entdecken, weil das klingt so nach einer Selbstverständlichkeit. Also wenn einem gar nichts mehr einfällt, dann wünscht man sich Nächstenliebe, so ein bisschen wie Weltfrieden, so, das ist nie verkehrt. Ist es aber auch nicht. Also ich erinnere mich an eine junge Frau, die zum ersten Mal in der Gemeinde beim Gottesdienst war, in der ich zuletzt Pastor war, und mir fiel das auf, dass sie neu war, und dann kam ich mit ihr ins Gespräch und habe gefragt, so, wo sie denn herkommt, ob sie hier in der Nähe wohnt und warum sie denn gekommen ist, was man so fragt. Und dann sagte sie, ja, sie wäre im letzten Jahr bei unserem Straßenfest von jemandem so freundlich begrüßt worden. Ja, habe ich gedacht, das machen wir jetzt immer. Also freundlich begrüßen, da haben wir eine große Begabung in unserer Gemeinde, wenn es das schon tut. Ja, für sie tat es das schon. Das hat sie ermuntert, mal vorbeizuschauen, weil da jemand war, der freundlich Grüß Gott gesagt hatte. Also genau genommen, guten Tag, dort wo ich da war. Und dann gab es in derselben Gemeinde einmal im Monat eine Kaffee, sonntags nachmittags, Kaffee extra, mit durchaus dem besten Kaffee und Kuchen für alle, die kommen wollten. Man musste auch nichts zahlen, und das war auch eine Chance für die, die ansonsten sonntags nachmittags nicht für die ganze Familie Kuchen kaufen konnten. Und es waren auch wirklich, das muss man sagen, also solche wirklich hohen Kuchen, also nicht so erstaunlich hohe Kuchen, finde ich. Ich wüsste nicht, wie man das anfassen sollte, dass das so gelingt, aber die standen da alle in Reih und Glied. Ich war selber auch gerne Gast an diesen Nachmittagen und viele andere, die sonst mit der Gemeinde gar nichts zu tun hatten. Und es war so ein Stück, ein bisschen Licht für die Welt. Vielleicht hätte Jesus auch sagen können, Salzkuchen und Licht für die Welt. Das fand da statt. Und ich habe mich gefragt, wie haben das wohl die ersten Christen damals so gemacht? Denn wir wissen ja ganz wenig davon, dass es da große Missionsbewegungen oder so etwas gegeben hätte im 1., 2. und 3. Jahrhundert. Und trotzdem kamen so viele Menschen zum Glauben an Jesus. Ganz ohne motivierende Predigten zur Mission, ganz ohne Missionsgesellschaften und Aussendungen und großen Strukturen. Und trotzdem kamen die Leute zum Glauben. Und wenigstens eine sinnvolle Erklärung lautet, dass diese Art von Mission einfach die Sache jedes Einzelnen war. Das war eben nicht Sache der Kirche, die da irgendwie für zu sorgen hatte, sondern das war meine ganz persönliche, dass mein Nachbar das Evangelium an mir sehen konnte. Und das hat die Leute überzeugt. dass die Christen dahin gefasst haben, wo es wehtat, dass selbst dann, wenn viele an Seuchen gestorben waren, immer noch die Christen dastanden und die Kranken gepflegt und die Sterbenden begleitet und die Toten beerdigt haben, die sonst keiner mehr anfassen wollte. Und das haben sie mit einer solchen Konsequenz getan, dass selbst einer ihrer Widersacher ein bisschen gefrustet Folgendes zugeben musste. Also ich sage, das Zitat stammt von Kaiser Julian, 4. Jahrhundert. Das war der Nachfolger des berühmten Konstantin, der die Christen, also das Christentum zur Staatsreligion gemacht hat damals. Julian hätte das gerne wieder rückgängig gemacht. Er hätte die Christen lieber wieder ein bisschen am Rand gehabt. Aber Folgendes, man sieht etwas den Fluss, sagt er dann: Die gottlosen Galiläer ernähren außer ihren eigenen Armen auch die Unsrigen. Die Unsrigen aber ermangeln unserer Fürsorge. Diese gottlosen Galiläer. Ja, so. Also diese frühe Mission braucht es offenbar nicht organisiert zu werden. Sie hat einfach stattgefunden, weil die Menschen ihre Nächsten liebten. Natürlich haben wir es nicht in der Hand, was daraus wird. Aus all dem Kuchen nicht und auch aus all dem anderen nicht. Ob ein Mensch sich auf dieses Abenteuer Glauben einlässt, das haben wir nicht in der Hand. Aber wir sind Boten mit zwei Händen und einem Mund. Und ich glaube, genauso hat Jesus das gewollt. Zum Schluss, nach die Heilige Schrift wiederentdecken und Nächstenliebe wiederentdecken, was dient noch zum Besten der Stadt? Ich glaube, schlichtweg Gespräch über Jesus Christus wiederzuentdecken. Ich fand das mal ganz interessant zu hören. Nach einer Studie hört ein Mensch 5,8 Mal zu verschiedenen Zeiten auf unterschiedliche Weise vom Glauben an Jesus, bevor er oder sie sich für diesen Glaubensanfang entscheidet. 5,8 Mal. Ich kann es nicht überprüfen, aber ich sage das jetzt einfach mal so. Wenn es nur 5,7 Mal ist, freuen wir uns. Ja, 5,8 Mal. Also ich frage dann immer ganz gerne, ob jemand vielleicht gerade 4,8 Mal von Jesus gehört hat. Wir könnten dann nachher nochmal kurz sprechen, weil ich denke, es lohnt sich. Ja, es lohnt sich, egal wie lang und wie oft. Ich finde das interessant, denn das bedeutet doch, dass Gespräche über Jesus wieder viel mehr zu unserem Alltag gehören müssen. Es braucht ein Zusammenwirken von vielen, die ihn schon kennengelernt haben, deren Worte und Taten ineinander greifen. Ich erinnere mich an einen Tag in Regensburg. Wir haben da eine Zeit lang gewohnt. Meine Frau befand sich auf der Arbeit und ich hatte mir etwas Zeit genommen so für Stille und Gebet und so. Und hatte ein, das manchmal, ja, das sage ich nicht, und hatte ein so, sagen wir mal, intensiven Eindruck von Gottes Liebe an diesem Tag, dass ich zu ihm gesagt habe: Weißt du, der nächste Mensch, der mir begegnet, soll davon hören, was du für ein guter Gott bist. So. Und was ich vergessen hatte, war, dass ich als nächstes zum Zahnarzt musste. Das fiel mir dann erst wieder ein. Jetzt hatte ich das aber so gesagt, auch noch im Gebet. Und bin dann also tapfer dorthin und muss gestehen, dass ich gekniffen habe. Es ist auch unglaublich schwierig, wenn zwei Hände in meinem Mund sind, etwas Sinnvolles zu reden in dieser Zeit. So, das fiel mir etwas schwer. Aber beim nächsten Mal war ich besser vorbereitet und habe dann zu ihm gesagt: Wissen Sie, also dadurch, dass Sie mir so gut weitergeholfen haben letztes Mal, konnte ich also am nächsten Sonntag viel besser predigen. Ja, war ein bisschen gewollt, die Geschichte, aber man muss das manchmal etwas anschieben. So. Und dann sprang er aber auch drauf an und unterhielt sich und sagte: Ja, also das ganze Leben nur mit Arbeit und Urlaub, das ist irgendwie auch nichts. Er hätte sich auch schon viel Gedanken darüber gemacht. Und dann erfuhr ich also, dass noch jemand aus der Gemeinde bei ihm in Behandlung war und seine Zahntechnikerin war Christ, so, und bearbeitete ihn auch gelegentlich mit diesen Themen. Ich weiß nicht, vielleicht waren wir bei 3,8 an dem Tag dann. Ja, inzwischen habe ich noch von jemandem aus der Gemeinde gehört, der sagte: Ja, zu dem gehe ich auch. Also der Herr ist dran, diese 5,8 Mal zu erreichen. Vielleicht denkst du dir manchmal: Ach, so viel habe ich da doch gar nicht beizutragen. Ich glaube, das ist ein Irrtum. Manchmal ist es nur eine warme Suppe oder ein Bett für die Nacht. Manchmal brauchen Mütter Entlastung und dann bist du da und nimmst ihnen die Kinder ab für den Sonntagsausflug. Kleine Dinge, die Liebe und Wertschätzung ausdrücken. Du kannst erzählen, wie deine Beziehung zu Jesus begann. Auch wenn es unspektakulär ist, es ist deine Geschichte, die Gott mit dir gemacht hat. Und die ist wertvoll. Und du selbst bist dafür am allerbesten qualifiziert. Jesus sagt nicht umsonst, dass er sich Zeugen wünscht, die erzählen, was sie erlebt haben. Er spricht nicht von Anwälten, die möglichst gut und heiß diskutieren können, die jemanden in Grund und Boden reden. Jesus braucht keine Anwälte. Er braucht Menschen, die bezeugen, was sie erlebt haben. Die einfach darstellen, was ihnen passiert ist. Und da bist du der beste Experte für dein Leben. Für Bekannte von uns sieht das so aus, dass die wohnen in Augsburg. Die haben sich also Dauerkarten für den FC besorgt. Ja, Hoffenheim kam zur Sprache, jetzt folgt Augsburg. Und bei den Heimspielen geht jetzt also immer ein Tross aus der Nachbarschaft gemeinsam dort zu den Spielen. Ja, und danach zieht man wieder zurück und in irgendeinem Garten wird dann der Tag zu Ende gegrillt. Ja, so. Also für Vegetarier natürlich auch mit Zucchini, nehme ich an. So. Und sie sagen, irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem wir über mehr reden als über Augsburger Fußball und Grillfleisch. Bis dahin gefällt uns das schon gut, mit den Leuten zusammen zu sein. Aber irgendwann kommt der Moment, da geht es um mehr im Leben. Suchet der Stadt Bestes. So kann das aussehen. Die Heilige Schrift wiederentdecken. Nächstenliebe wiederentdecken. Und Gespräche über Jesus wiederentdecken. Und ich glaube, Kerstin und Timo, dass ihr die Richtigen seid, das hier anzustoßen. Das und viel mehr. Und dafür wünsche ich euch Gottes Segen.